geht's los. Hallo, herzlich willkommen zur dritten Episode des Shiatsu-Podcasts. Ich freue mich, dass es diesmal ein bisschen schneller ging als beim letzten Mal. Letztes Mal waren ja doch einige Monate dazwischen. Jetzt ist meine Taktzahl ein bisschen höher. Ich hoffe, ich kann sie halten, aber versprechen will ich noch nichts. Und am Anfang möchte ich erstmal mich bedanken bei allen, die so ein schönes, positives Feedback zur letzten Sendung mir geschrieben haben. Und möchte hier auch nochmal aufrufen. Ich nehme gerne E-Mails an, Verbesserungsvorschläge, was stört, oder auch Themenvorschläge. Vielleicht auch Interviewpartner, die man mir näher bringt. Bin ich ganz offen. Einfach auf meiner Webseite steht die E-Mail-Adresse. Mir schreiben dürfte kein großes Fragezeichen ergeben, ist auf der Webseite klar ersichtlich. Heute bin ich wieder mal sehr, sehr froh, wie einen so hochkarätigen Gesprächspartner gefunden zu haben, und zwar Achim Schrievers. Achim ist gerade in München in Sachen der aktuell laufenden Shiatsu-Studie oder besser gesagt im Vorfeld der Shiatsu-Studie einen Workshop zu geben. Und hat sich bereit erklärt, mit mir ein bisschen über die Studie und natürlich auch über Shiatsu zu sprechen. Ich sag erstmal Hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Achim.
Hallo und danke für die Einladung.
Gerne. Wie jetzt schon kurz angeschnitten, du bist hier in München und hast gerade eben den ersten Tag eines Workshops beendet zu einer Shiatsu-Studie. Jetzt ist natürlich nicht jedem bekannt, dass gerade eine Shiatsu-Studie läuft. Worum geht es in dieser Studie?
Also ich hole ein bisschen weiter aus. Warum überhaupt Studien zu Shiatsu? Weil Shiatsu ist ja eine Sache, die man erlebt, die auch schwer greifbar ist und die mit den Mitteln der Wissenschaft eigentlich nicht wirklich zu fassen ist. Aber die gesellschaftliche Realität ist einfach, dass nichts in unserer Gesellschaft wirklich seinen Platz findet, es nicht irgendwie mit wissenschaftlichen Wirksamkeitsnachweisen aufwarten kann. Und aus dieser Situation heraus haben wir uns entschlossen, oder bin ich im Vorstand der GSD, der Gesellschaft für Shiatsu Deutschland, dafür angetreten, Shiatsu irgendwie wissenschaftlich auch zu erforschen, einmal für uns, aber auch zum Belegen, dass Shiatsu wirkt. Das ist der Hintergrund. Ja, und dann haben wir angefangen, eine Vorstudie zu machen, eine Pilotstudie. Wir sind durch die Regiogruppe Oberfranken in Kontakt gekommen mit dem Professor Kohls von der Fachhochschule Coburg. Der war dann nach einem ersten Gespräch bereit, eine Studie, erstmal eine Pilotstudie auf kleinem Level mit uns durchzuführen. Wir haben das so miteinander besprochen. Er hat Fragebögen zur Verfügung gestellt, um die Veränderungen, die bei psychisch gestressten Menschen durch insgesamt dann 8 Shiatsu-Behandlungen stattgefunden haben, auch zu evaluieren. Und diese Fragebögen sind Fragebögen, mit denen schon viele Untersuchungen gemacht wurden, unter anderem zu MBSR und anderen Methoden. Es gab also Vergleichsdaten. Und bei dieser Pilotstudie mit dann letztendlich 23 Probanden ist rausgekommen, dass die Kombination von Shiatsu mit einfachen Shiatsu-spezifischen Achtsamkeitsübungen, da kann ich gleich vielleicht noch irgendwas zu sagen, im hohen Effizienzbereich war. Also vor allem erstaunlich schnell gewirkt hat. Also wir haben die Fragebögen vor der ersten Behandlung ausfüllen lassen, nach der vierten, nach der achten und dann nochmal 4 Wochen nach der letzten Behandlung. Und es hat sich gezeigt, dass schon gravierende Veränderungen nach den ersten 4 Behandlungen eingetreten sind, nach 8 dann nochmal verstärkt und dass die Nachhaltigkeit, also 4 Wochen nach der letzten Behandlung, auch sehr zufriedenstellend war.
Okay, jetzt ist natürlich die erste Frage, die mir und wahrscheinlich auch sehr vielen Menschen dazu in den Kopf kommt, schießt. Was heißt Verbesserung? Also haben die Menschen, die da mitgemacht haben in der Vorstudie, in den Fragebögen dann gesagt, ich schlafe besser oder empfinde weniger Angst oder solche Sachen? Einfach mal, damit wir das so ein bisschen greifbarer haben.
Also das sind ganz verschiedene. Im Prinzip sind es mehrere Fragebögen, die da zusammengefasst wurden, die auch an Universitäten entwickelt wurden, mit denen schon vielerlei Untersuchungen gemacht wurden. Und anhand der Antworten, die da in der Skala von 1 bis 5 angekreuzt werden, kann man dann zum Beispiel hinterher rauslesen, wie ist die subjektive Stressbelastung, wie ist der Grad der Burnout-Gefährdung. Und das war signifikant, dass der Grad der Burnout-Gefährdung deutlich abgesunken ist, schon nach 4 Behandlungen. Hinterher haben wir gedacht, vielleicht hätte man schon nach 2 Behandlungen nochmal, um zu sehen, ne, wann tritt die Wirkung wirklich ein. Das war für uns wichtig, weil andere Methoden sind auch sehr wirksam, brauchen aber oft lange Zeit, um zu wirken. Und mit dem Medium der Berührung, also beim Shiatsu, scheint es doch eindeutig ziemlich schnell zu gehen, dass Menschen in sich Veränderung spüren. Und das kann man dann mit diesen Fragebögen rausarbeiten.
Du erwähntest MBSR, nur zum Verständnis, das ist Mind-Based Stress Reduction. Meines Erachtens, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, wird das von den Kassen bezahlt derzeit. Und vielleicht erzählst du oder kannst du das so ein bisschen zum Shiatsu jetzt nochmal im Vergleich stellen einfach oder ein bisschen abgrenzen. Was passiert da und was passiert jetzt in unserer Studie hier?
Also vielleicht zur Erklärung, MBSR, auf Deutsch achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Das ist entwickelt worden aus frühbuddhistischen Achtsamkeitsübungen. Also 2000 Jahre alten Übung, die hat ein Amerikaner namens Jon Kabat-Zinn säkularisiert und standardisiert und hat für sich gefunden, dass die ihm gut tun. Hat die dann, ist auf die Idee gekommen, dass die, wenn die ihm gut tun, vielleicht auch Menschen, die unter irgendwas leiden, unter Depressionen, Schmerzen oder sonst was, dass das denen auch gut tut. Und dem haben wir zu verdanken, dass es unglaublich viele Studien gibt, die die Wirksamkeit dieser Übung, also Achtsamkeitsübungen nach einem bestimmten Schema, dass die wirkungsvoll sind. Also es gibt keinen Menschen mehr, der seriös behaupten kann, das ist Humbug. Das ist einfach wissenschaftlich über viele weltweit durchgeführte Studien belegt. Und in Anlehnung daran, da spielt die Achtsamkeit eine Rolle. Der Unterschied zum Shiatsu ist, dass das natürlich eine Anleitung in Gruppen ist. Da werden Menschen, ne, verbal angeleitet, eingeführt in diese Übung. Und beim Shiatsu kommt ja noch das Medium der Berührung dazu. Und Berührung ist ein extrem starkes Medium. Und weil das so nachweislich wirksam ist, hochwirksam ist, die Achtsamkeit beim Shiatsu auch eine große Rolle spielt, vor allem denken wir da erstmal an die Achtsamkeit der Praktikerin, die sich mit ganzer Aufmerksamkeit ihrer Klientin zuwendet. Und mir ist dann aber deutlich geworden, dass die Achtsamkeit, die die Klienten mitbringen, auch sehr entscheidend ist. Also wenn die Berührung im Shiatsu auf einen völlig unkonzentrierten, zerstreuten, gestressten Menschen treffen, sind sie natürlich längst nicht so wirkungsvoll, wie wenn der Klient achtsam, offen, berührbar, präsent ist und die Berührung und das, was von der Berührung ausgeht, wahrnimmt. Dann ist die Wirkung natürlich viel umfänglicher. So ist die Idee entstanden, das zu kombinieren. Aber manche Kollegen haben dann kritisiert, ja, ist Shiatsu alleine nicht gut genug, muss man jetzt noch eine andere Methode, eine ganz andere Methode dazu nehmen, finde ich nicht, dass Achtsamkeitsübungen ganz anders sind. Und es hat sich tatsächlich gezeigt in meiner Praxis, ich habe das jetzt vor 15, 20 Jahren umgestellt und verlange das sozusagen meinen Klienten ab, dass sie, wenn sie berührt werden, auch achtsam sind. Und diese vier Anker, die sich daraus entwickelt haben, als Shiatsu-spezifische Achtsamkeitsübung, die sind also dazu da, dem Menschen einen Weg zu zeigen, wie er zu sich kommen kann, sich näher kommen kann auf den wesentlichen Ebenen seines Daseins, also auf der Körperebene, auf der energetischen Ebene.
Und wieder, um sich das so ganz plastisch vorzustellen, das sind Körperübungen und Geistesübungen, die du dann als Hausaufgabe quasi mitgibst oder jedes Mal auch vor der Behandlung selber zusammen machst oder nur, dass wir das so mal als Bild da haben?
Also die haben verschiedene Funktionen. Das eine ist, also ich mache das ganz locker, wenn jemand zu mir neu kommt, dann sage ich, also dann haben wir ein Vorgespräch, wie das wahrscheinlich bei allen Kollegen auch üblich ist, und dann lade ich ein, sich hinzulegen und sage dann, ich führe sie erstmal in eine kleine Entspannung, ne, ganz unverbindlich, dagegen hat niemand was, und dann führe ich durch diese vier Übungen, die durch diese vier Anker, also Anker für den oftmals zerstreuten Geist, ne, abwesenden Geist, also Anker, wo der Geist einen Fokus hat, sich zu sammeln. Und jetzt habe ich einen Faden verloren, das macht aber nichts.
Hm. Ich kann auch.
Also, dann ist es quasi so ein Vorspiel zum Shiatsu. Mhm. Das dauert, ist nie gleich, das mache ich auch nie mit auswendig gelernten Texten. Das hängt immer von der Situation ab, aber das dauert, sage ich mal, zwischen 8 und 15 Minuten. Mhm. Ja, da begleite ich verbal die Klienten, die da liegen, schon mit geschlossenen Augen. Und das Ergebnis, wenn es gut läuft, und oft läuft es gut, ist, dass die Menschen hinterher in einem Zustand des Bei-sich-Seins sind, dass sie sich spüren, dass der Kopf ruhiger geworden ist, die Gedanken keine Rolle mehr spielen und dann viel empfänglicher sind für die Berührungen, die dann stattfinden. Mhm. Also das wäre der eine Aspekt. Und diese vier Anker sind dann auch so einfach strukturiert, dass die Menschen die zu Hause üben können und damit den ganzen Behandlungsprozess unterstützen können. Und das macht sie natürlich unabhängig davon. Sie müssen nicht irgendwo hingehen, wo jemand etwas mit ihnen macht, sondern sie können selber sich zu Hause hinsetzen oder hinlegen und selber lernen, sich aus einem unguten Zustand in einen zumindest besseren Zustand zu bringen.
Werden ja eventuell einige auch vielleicht an autogenes Training oder sowas denken, weil das ist ja doch sehr bekannt. Aber da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Was mich jetzt interessiert, du hattest ja schon erwähnt, dass in der Studie jetzt selbst wird einmal nur mit der Shiatsu-Behandlung und einmal mit, also an Probanden und Probandinnen, und einmal mit diesen Ankern, also mit der Achtsamkeitsübung verbunden. Also es wird separat betrachtet. Und was kam jetzt im Vorfeld schon raus oder in deinen Erfahrungen, weil du machst es ja schon länger, wie du erwähntest, ist es sehr signifikant, der Unterschied, oder was kannst du dazu sagen?
Also es ist ein signifikanter Unterschied bei der Behandlung von Menschen, die nicht von Natur aus achtsam sind, die sich hinlegen und dann erstmal in ihrem Stress weitermachen, die an ihre beruflichen Herausforderungen denken. Wenn die lernen, sich zu sammeln, zur Ruhe zu kommen, empfänglich zu werden für das, was jetzt und hier geschieht, aus ihrem Gedankenkreis rauskommen, dann macht es für die einen großen Unterschied. Mhm. Bei den Menschen, die ohnehin entweder geschult oder als Naturtalent achtsam sind und bei der Sache sind und neugierig und spüren, da ist der Unterschied gar nicht mal so gravierend.
Und Kann man da jetzt so Rückschlüsse ziehen, wie zum Beispiel, da ist jemand, der macht sowieso gern schon mal Yoga oder der andere meditiert und der nächste eben so gar nicht. Also ist da, kannst du da auch aus Erfahrung sagen, ja klar, also das ist dann der, bei demjenigen wirkt es dann mehr oder ist es offensichtlicher, dass er sich drauf einlässt?
Also pauschal und tendenziell, ja, das macht einen Unterschied, wenn jemand irgendwas praktiziert, sei es Yoga, Qigong oder was auch immer, Meditation, dann ist er grundsätzlich mal in der Lage, über eine gewisse Zeit eine geistige Sammlung zu halten und nicht flippig von hier nach da zu gehen, sondern bei einer Sache zu bleiben. Das ist von großem Vorteil, auch wenn man Shiatsu bekommt. Wenn man genauer hinguckt, dann sagt man so, ja, der meditiert schon seit 10 Jahren, aber Meditation ist ein Riesenunterschied. Da kommt's äußerlich, sind die Leute meistens in Ruhe. Im Allgemeinen sitzt man bei der Meditation, manche liegen auch oder stehen. Da sieht man keine großen Unterschiede, aber was sich im Inneren abspielt. Und beim Shiatsu, und das macht jetzt das Spezifische aus bei diesen 4 Ankern, also deswegen Shiatsu-spezifische Achtsamkeit, beim Shiatsu geht es ja um die Veränderung im Qi-Fluss, im Qi-Feld oder chinesisch im Qi-Fluss, Qi-Feld. Und die Achtsamkeit, die wir hier in die Studie mit reinnehmen, ist eine Achtsamkeit, wo die Klienten mit den Lebensbewegungen in ihrem eigenen Körper in einen direkten spürenden Kontakt treten. Also man könnte sagen, in einen Dialog mit ihrer eigenen Lebenskraft. Und das ist das, worin sich das auch unterscheidet jetzt von MBSR und vielen, vielen anderen Achtsamkeitsübungen und Meditationsformen.
Okay. Und dann jetzt nochmal so ganz speziell zur Studie zurückkommt. Wann begann der ganze Prozess mit der Studie? Wie kam die Idee zustande? Und wo stehen wir jetzt?
Also irgendwann vor 6 Jahren wurde ich gefragt, ob ich bereit sei, im Vorstand der GSD mitzuarbeiten. Und die Idee, also ich selbst hätte mich da nie gemeldet, aber da war jemand ausgefallen, also suchte man einen Ersatz. Und da wurde ich gefragt. Und dann habe ich überlegt, wenn ich in den Vorstand gehe und Verbandsarbeit machen will, was ist dann mein Thema, also was will ich einbringen? Und da war für mich klar, irgendwo Shiatsu und das, was im Shiatsu geschieht, weiter zu erforschen. Einmal für mich selbst und für uns als Shiatsu-Gemeinschaft, aber dann auch im zweiten Teil so zu erforschen, dass wir damit an die Öffentlichkeit gehen können und können sagen, so, wir haben belegt, und zwar möglichst belastbar, wissenschaftlich belegt, dass Shiatsu eine Wirkung hat. Ähnlich wie MBSR und die Hoffnung ist nachhaltiger und intensiver als MBSR. Und das wird, wie gesagt, schon von Kassen und Kliniken bezahlt. Ja. MBSR ist Standardprogramm in Burnout-Kliniken aller Art, sodass die Hoffnung damit verbunden ist, dass Shiatsu auch seinen Platz findet, einfach da, wo es unserer Erfahrung nach auch sinnvoll ist. Weil wir Shiatsu-Praktiker machen ja die Erfahrung, dass es den Menschen hilft, aber uns persönlich glaubt die Politik nicht unbedingt, wenn wir das nicht richtig dingfest machen können. Also da ist die Idee entstanden und ne, dann hat sich das so langsam rauskristallisiert. Und nach der erfolgreich abgeschlossenen Vorstudie, das wäre vielleicht so die erste Phase, sind wir jetzt am Ende der zweiten Phase. Das heißt, wir haben das Studiendesign erstellt. Jetzt haben wir nicht nur eine Gruppe wie in der Vorstudie, sondern jetzt haben wir 4 Gruppen, Vergleichsgruppen. Das gehört auch dazu, wenn die Studie am Ende belastbar sein soll, eine Kontrollgruppe. Und jetzt sind wir so weit, dass die teilnehmenden Praktikerinnen alle in diesen Schulungskursen geschult sind oder fast alle. Also jetzt hier heute in München ist der letzte Schulungskurs erstmal in Deutschland, dann kommt noch einer in der Schweiz und dann ist diese Phase abgeschlossen und dann geht's in die Behandlung, in das Sammeln der Daten. Dazu kommt noch neben dem Ausfüllen der Fragebögen ein Cortisoltest, der gemacht wird. Und dann kommt die Auswertung. Und da stehen wir jetzt gerade. Das, was uns noch im Wege steht, ist, dass wir zwar eine ganze Menge Geld schon gesammelt haben für diese Studie, aber uns fehlt noch Geld. Es ist uns bislang nicht gelungen, einen wirklich potenten Sponsor zu finden, der sagt, ich zahle für die Studie, da sind wir dran. Das hat nicht so geklappt, wie wir uns das ursprünglich gedacht haben. Da ist auch jemand ausgefallen, ne, der das übernommen hatte. Und da sind wir gerade auf Hochtouren dran, immer wieder mit Spuren. Aber da fehlen uns noch einige Gelder und die hoffen wir zu kriegen. Und wenn wir die haben, das ist die Voraussetzung dafür, dass wir einen Ethikantrag stellen können bei einer Universität. Und den brauchen wir und ohne den wollen wir nicht beginnen, weil ohne Ethikvotum werden die Ergebnisse dieser Studie nicht in namhaften wissenschaftlichen Journalen veröffentlicht. Und wir machen die ganze Arbeit nicht dafür, dass es in Schubladen landet und wir selber wissen, wie es läuft. Das wissen wir vorher auch schon, also zu guten Teilen. Sondern wir wollen das also wirklich seriös machen. Und dadurch haben wir jetzt eine Situation, wo viele Kolleginnen schon mit den Hufen scharren und loslegen wollen. Und wir sind noch nicht ganz an dem Punkt und hoffen aber, dahin zu kommen. Vielleicht ist unter den werten Hörern ja ein potenter Sponsor, der sagt, das finde ich gut, das möchte ich unterstützen, herzlich gerne.
Ja, kann ich mich auch nur anschließen. Ich werde alle relevanten Links dann unter die Sendung packen, damit man das alles gut nachvollziehen kann. Es gibt auch eine ganz wunderbare Seite zur Studie, dann eben auch, wo du bist. Und da gibt es sicher auch dann eine Kontaktadresse, an die man sich wenden kann. Das wird bei mir verlinkt. Kann man dann auch in seinem Podcast-Client oder so einfach anklicken und hinkommen. Da müssen wir zusammenhalten. Ich finde es sehr wichtig. Das ist ja auch mit ein Grund, warum ich jetzt auch hier sitze. Es freut mich sehr, dass ich ein bisschen was dazu beitragen kann. Und jetzt noch eine Frage zu der Studie, ganz praktisch. Was hast du heute hier gemacht?
Also ich habe vermittelt den Praktikerinnen, die dann zumindest teilweise auch in der Studie mitwirken, wie das Setting geht. Also die sollen diese vier Anker, ich sag mal kurz, die Überschriften. Das erste ist das Wahrnehmen des eigenen Körpergewichts, des Wirkens der Schwerkraft. Erster Anker hat die Überschrift Erdung. Zweiter Anker, Sammlung, das Erleben der Atembewegung im eigenen Körper. Der dritte Anker, Zentrierung, das Sammeln in der Körpermitte, also im Zentrum unterhalb des Bauchnabels, das, was die Japaner Hara nennen, und die Chinesen Dantian. Und das vierte ist der Kontakt mit dem eigenen Körperfeld, mit dem Körperinnenraum und am Ende der Kontakt mit den inneren Lebensbewegungen, mit dem Qi oder Qi. Das sind diese vier Anker und die habe ich vermittelt. Den Teilnehmerinnen, die Teilnehmerinnen versucht, in die Erfahrung zu führen. Ich denke, es ist auch gelungen. Wie das wirkt, wenn man diese vier Anker in 15 Minuten durchgeht. Und das Ziel wird sein, unter anderem selber diese vier Anker anleiten zu können.
Gut, das ist, finde ich, schon ein ganz schöner Überblick zu der Studie. Wenn du zur Studie noch was dazu, also dir noch was auf dem Herzen liegt, speziell dazu was zu sagen, und ich glaube, wir haben das einigermaßen schön jetzt zusammengefasst, weil ansonsten würde ich nochmal zu dir und zu Shiatsu kommen wollen. Erstmal noch irgendwas zur Studie, oder?
Im Moment fällt mir nichts ein, aber wenn mir noch was einfällt, dann quatsche ich dazwischen.
Genau. weil das ist so ein bisschen mein persönlicher, ja, meine kleine persönliche Forschung, die ich mit dem Podcast betreibe. Ich frage fast, also habe bisher alle gefragt, bisher waren es ja, also mit dir vier Gesprächspartner. Wie kamst du zu Shiatsu überhaupt?
Also, ich habe erstmal Sportwissenschaften studiert an der Sporthochschule in Köln und mich schon während des Studiums angefangen, aus welchen Gründen auch immer, für die japanische Kultur und insbesondere für Zen und Zen-Meditation zu interessieren. Und am Ende des Studiums hatte ich die Chance, ein Stipendium für ein zweijähriges Studium an der Sporthochschule in Tokio zu beantragen, habe es dann auch bekommen. Und das Thema war Zusammenhänge zwischen Geist und Körper, Geist und Bewegung. Also die Japaner haben ja Bewegungskünste, Kendo, Kyudo, Bogenschießen, Schwertkampf, Aikido, das kannte ich aber damals noch gar nicht, das war da noch gar nicht so weit verbreitet. Also ich habe dann an der Sporthochschule Kendo, Schwertkampf gemacht und daneben aber Zeit genug gehabt, habe jemanden getroffen, einen Deutschen, der da hängen geblieben ist und der hat gesagt, wenn du dich für die Zusammenhänge interessierst, da musst du zu Masunaga gehen und Shiatsu machen, da findest du das, und zu Meister Yang Tai Chi machen, das habe ich gemacht und das war's. Kendo war es nicht, aber Shiatsu, Tai Chi und dann kam noch Qigong dazu und eben Meditation, Zen-Meditation, das ist sozusagen mein Background.
Okay, finde ich immer ganz interessant, wie man dazu kommt. Also ich kam zum Beispiel selber dazu, indem ich gar nicht wusste, was es ist und irgendwo mal in so einem, an der Ostsee war, im Gutshaus Stelzhagen und dort eine angekreuzt habe bei zwischen Lomi Lomi und Ayurveda und so. Shiatsu kenne ich nicht, mache ich mal und fand das ganz großartig. Ja, beim Nirgun. Und war dann gleich gefangen und wollte das lernen einfach. Das war, so kam ich dazu. Aber das habe ich, glaube ich, jetzt schon dreimal erzählt. Und dann noch, weil du das ja schon viele Jahre machst, meine abschließende Frage, will ich mal sagen, ganz abschließend. Wir lassen es mal offen, aber ich sag mal, vorletzte Frage. Was ist für dich heute der Kern von Shiatsu?
Oh, schwere Frage. Da werde ich erstmal eine halbe Stunde schweigen. die Zuhörer können alle zur Ruhe kommen.
Genau.
Könnte ich 10 Antworten drauf geben? Jetzt sage ich mal das, was mir einfällt. Shiatsu ist ein Weg, tiefer und tiefer bei sich selbst anzukommen. Und zwar interessanterweise für die Klienten wie auch für die Behandler. Shiatsu ist ein Resonanzgeschehen. Das, was tief im Klienten geschieht, teilt sich dem Behandler mit, nonverbal. Und das, was im Behandler geschieht oder in der Behandlerin, teilt sich nonverbal dem Klienten mit. Und das ist tatsächlich sowas wie ein Mysterium. Es bleibt immer geheimnisvoll und je länger ich das mache, desto größer und tiefer wird das Geheimnis. Und das ist für mich das Faszinierendste. Also ich mache das jetzt seit 40 Jahren tatsächlich. 79 habe ich begonnen, Shiatsu zu lernen. Und ich sehe, das ist was, was man nicht ausschöpfen kann. Es geht immer noch weiter, immer neue Horizonte, immer größere Tiefen und von daher dann auch nicht so einfach auf den Punkt zu bringen. Shiatsu ist, wenn man hier und da drückt, hat die und die Wirkung. Shiatsu ist ein Abenteuer und ich habe mit vielen erfahrenen Shiatsu-Praktikern gesprochen, habe auch die Frage jetzt hier im Kurs gestellt. Wisst ihr, wenn ihr eine Shiatsu-Behandlung beginnt, was am Ende dabei rauskommt? Nein. Man kann das nicht wissen. Da begegnet einem das Leben auf seine eigene Art und es passiert nicht das, was wir wollen, das passiert, sondern es passiert das, was das Leben passieren lassen will. Das ist es, was mich am meisten interessiert und fasziniert. Das ist Shiatsu für mich.
Finde ich ganz wunderbar. Wäre jetzt ein schönes Schlusswort, außer dir fällt noch was Dringendes ein.
Nö, ich bin sprachlos.
Dann möchte ich mich erstmal bei dir bedanken für das Gespräch und auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr hier reingehört habt, geklickt habt. Und wie gesagt, ich bin immer dankbar für Feedbacks jeder Art und freue mich schon auf kommende Episoden. Ich hoffe, wir können auch nochmal, also in der Zukunft uns, es muss ja nicht immer das gleiche Thema sein, weil es kam jetzt schon raus, ich hatte das im Vorgespräch so ein bisschen erwähnt. Ich will ja mit dieser Podcast-Reihe irgendwann auch immer mehr in die Tiefe kommen und dann gibt's vielleicht mal so monothematische Sendungen zu, sagen wir mal, nur dem Atem im Shiatsu oder so etwas. Und da frage ich dann gerne immer nochmal nach. Okay, ich sag danke und tschüss.